Willy van der Kerkhoff, abertura pela ponta, outro cruzamento na Ninga!
Alle haben lange Haare, alle flattern die Haare so hinterher, aber der Geilste ist der Typ, der am Rand da steht. Unglaublich, Wahnsinn.
Ernst Happel war ein Diktator, aber es hat niemand, nur Mu oder Messi-Song dran.
Ich sag mal, ich behaupte jetzt das Gegenteil, weil er ist der Liebling meiner Kinder gewesen.
Ich bin ein Happel-Jünger, das sage ich immer.
Und natürlich ist der Name Hans Krankl mir auch weiterhin präsent.
Ausverkaufte Stadien, ein Wahnsinn. Und der Schiedsrichter gibt es doch nicht.
Südamerikanischer Lifestyle war das.
Ich würde dann sagen, nichts ist scheiße als Platz 2.
Endlich, endlich werdet ihr sagen, kommen wir dem Showdown auf Sportradio 360 zwischen Ernst Happel und zwischen Cesar Luis Menotti ein gerüttelt Stück näher in der heutigen dritten Episode unserer Season 1, die wir im Showdown veranstalten. Aber zuerst die Frage an euch. Erinnert euch bitte doch zurück an die vergangenen Fußball-Weltmeisterschaften. An wie viele Spiele könnt ihr euch wirklich genau erinnern? Was war das erste Spiel, an das ihr euch bei einer Fußball-Weltmeisterschaft erinnern könnt? Ich weiß noch, meine Tante Heidi, zu der kommen wir gleich nochmal, meine Tante Heidi hatte, das waren so, waren das Super 8-Filme? Jedenfalls muss man die aufspulen, ich meine ja. Und da war dieses Spiel, das ich natürlich live nicht gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob wir live damals den Fernseher gehabt haben. Meine Eltern, schwarz-weiß auf jeden Fall, weil der Farbfernseher wurde uns erst von meinem Urgroßvater geschenkt. Zur WM 1978, der Grocki hat unter uns gewohnt. Und zur WM, kurz bevor wir ausgezogen sind und dann in unser neues Haus, das meine Eltern gebaut haben mit versammelter Hilfe der Familie, bevor wir da eingezogen sind, haben wir einen Farbfernseher bekommen. Aber eben die Tante Heidi hatte Super 8 mm Filme und zwar zum Beispiel von diesem Zwischenrundenspiel in Deutschland, ich meine, es war in Frankfurt, Deutschland gegen Polen, dieses 1:0, wo der Ball im Regen stecken geblieben ist. Das war so die erste Erinnerung und in Argentinien sind dann viele dazugekommen. Und vielleicht wollen wir uns darauf einigen, vielleicht kommen ja auch in 3 Jahren noch mehr dazu, wenn wir alle in die USA fliegen und uns aufteilen dann, weil es gibt da genug Spielorte. Der Showdown von Sportradio 360, Episode 3 in der Season 1.
Die Basics zur WM in Argentinien. 2026 wird es die FIFA dann geschafft haben, die völlige Beliebigkeit einer WM-Endrunde zu garantieren. 48 Mannschaften in den USA, in Kanada und in Mexiko. Na bravo! In Argentinien 1978 war es genau ein Drittel davon, 16 Teams, von denen sich aber nur 14 qualifizieren konnten. Denn neben dem Gastgeber war der Titelverteidiger gesetzt.
Argentinien wird in Gruppe 1 gegen Italien, Frankreich und Ungarn gelost. Deutschland muss in Gruppe 2 gegen Mexiko, Polen und Tunesien ran. Österreich hat Brasilien, Schweden und Spanien erwischt. Die Niederlande schließlich in Gruppe 4, die Schotten, Peru und den Iran.
Sorry, aber da muss ich jetzt gleich nochmal einhaken. Die Tante Heidi, von der ich gerade sprach, ich weiß noch, als diese Auslosung damals für 78 geschehen ist, da gab's meines Wissens nicht diese unfassbare Zeremonie, wo 124 Vertreter aus 126 Ländern am Start sind, wo irgendeine alte Fußballgröße, nicht ganz so alte Fußballgröße mit hässlichen Fingernägeln, ich erinnere nur an André Aschavin, ich weiß gar nicht, was der gelost hat, aber was für ein Debakel, irgendwelche angewärmten oder nicht angewärmten Kugeln aus einem Lostopf zieht. Nein, ich war bei der Tante Heidi und auf Ö3, bei Ö3 kam eben diese Auslosung. Österreich mit Spanien, mit Schweden und mit Brasilien in einem Topf. Und wie, das weiß ich auch noch, wie wir Österreicher halt mal sind. Wir haben die Spanier und die Schweden und vor allen Dingen natürlich die Brasilianer, die letztere vielleicht sogar mit Recht in den Himmel gehoben und wir haben überhaupt keine Chance, das gute alte Spiel, den Gegner, die Gegner immer viel stärker zu machen, als sie eigentlich sind. damit unsere eigene Leistung umso gleißender, umso blühender erscheint. Weiter im Text.
Die Niederlande steigen am 3. Juni 1978 in Mendoza mit einem 3:0 gegen den Iran in die Weltmeisterschaft ein. Alle drei Türlen hat Rob Rensenbrink gemacht, zwei davon per Elfmeter.
Sagt man in Holland auch Türeln?
Keine Feinheiten jetzt bitte. Nicht glorreich das erste Match, aber immer noch besser als die zweite Partie gegen Peru, die mit einem 0:0 endet. Peru, das wollen wir gleich vorausschicken, sollte in diesem Turnier noch eine besondere Rolle spielen und keine gute. Das letzte Gruppenspiel verlieren die Holländer gegen Schottland mit 2:3. Rensenbrink legt wieder mit einem Elfmeter vor, dann treffen Kenny Dalglish und Archie Chemmel für die Schotten, der gleich zweimal. Johnny Rep schafft noch das Anschlusstor, was wichtig ist. Schottland hat wie die Niederlande 3 Punkte nach 3 Matches. 1978 gab es die 3-Punkte-Regel noch nicht. Das Happel-Team zieht dank der besseren Tordifferenz als Zweiter hinter Peru in die zweite Gruppenphase ein. Dort wird es gegen Deutschland, Österreich und Italien gehen.
Argentinien unter César Luis Menotti startet überzeugender, zumindest den blanken Resultaten nach. Gegen Ungarn gelingt Daniel Pattoni das späte 2:1. Frankreich wird mit demselben Ergebnis geschlagen. Daniel Passarella und Leopoldo Luque, der schon gegen die Ungarn getroffen hatte, scoren für Argentinien. Auf französischer Seite trägt sich der sehr junge Michel Platini in die Torschützenliste ein. Im dritten Turnierspiel geht es gegen Italien lediglich um die Top-Position in Gruppe 1. Die Italiener gewinnen durch das Tor von Roberto Bettega nach Vorlage von Paolo Rossi mit 1:0. Argentinien kommt in die Zwischengruppe mit Peru, Polen und Erzfeind Brasilien.
Die Brasilianer haben das Turnier mit 2 Unentschieden begonnen. Einem 1:1 gegen Schweden und einem torlosen Remis gegen Spanien. Gegen die erstaunlichen Österreicher, die nach dem 2:1 gegen die Spanier und dem 1:0 gegen Schweden schon eine Runde weiter waren, musste ein Sieg her. Der gelingt mit einem zweckmäßigen 1:0.
Was die Stimmung der Österreicher nicht weiter beeinträchtigt hat.
Wir waren in einer Gruppe, man muss sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen. Nicht? Wenn sie es an der Züss glaubt, das ist ein Schmäh. Nicht? Gott sei Dank ist es erwiesen. Unsere Gruppe war Brasilien, Spanien, Schweden,
damals
Österreich. Also das heißt, wir waren der absolute
Außenseiter.
Nobody Außenseiter, das es ja nicht gibt. Wir schlagen Spanien im ersten Spiel. Wir verlieren gegen Brasilien, weil wir wirklich müde waren. Damals war das noch nicht so mit diesen. Heute aus meiner Sicht als Trainer hätten wir es in der Säcke dann ein paar austauschen gegen Brasilien mit 3 frischen Spielen. Wäre vielleicht anders gewesen. Wir haben auch nur knapp verloren.
Das war das letzte Spiel.
Wir haben gegen Schweden, bitte?
Das war das letzte Spiel.
Das letzte Spiel gegen Schweden. Spanien, Schweden 1:0 gewonnen und damit waren wir qualifiziert. Genau. Man muss sich nur vorstellen, Spanien ist nach Hause gefahren. Gruppensieger war Österreich. Ja. Vor Brasilien. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Österreich ist also trotz des 0:1 gegen Brasilien weiter und muss sich nun mit den Niederländern von Ernst Happel messen. Wenige Wochen vor der WM hat es in einem Testspiel einen knappen 1:0-Sieg von Oranje gegeben. Diesmal sieht es für Krankl und Kober richtig düster aus. Für die Niederlande scoren Erne Brands, Rob Rensenbrink mal wieder aus einem Elfmeter, Johnny Rep zweimal und am Ende auch noch Willi van der Kerkhof. In Cordoba übrigens. Was in der österreichischen Fußballerinnerung aber keine Rolle spielt.
Zum Holland-Match ist so viel zum Sagen, das war wieder also typisch jetzt mit viel großem Abstand, aber ich habe schon ein paar Mal gesagt und erzählt, war das so, dass wir haben schon geglaubt, jetzt kommen die Holländer, naja, jetzt haben wir 4 Punkte und denen werden wir schon zeigen. Und dazu war der Happe Trainer von den Holländern und wir haben gesagt, na gut, über die fahren wir auch drüber. Siehe da, nach 30 Minuten war 3:0 für Holland. Also wir sind sehr schnell wieder auf den Boden zurückgeholt worden, was gut war für uns, weil wir haben schon geglaubt, wir sind jetzt der Eroberer der neuen Welt und haben dann gesehen, nein, die Holländer können auch kicken. Und in dem Fall besser wie wir.
Ja.
Die waren viel besser und haben uns abgefertigt. Das heißt, wir waren wieder dort, wo wir hinkommen und dann ist gekommen das Italien-Match. Und das Italien-Match war eigentlich eine Sache, wo wir absolut gleichwertig waren und dann ist das unglückliche Tor passiert mit Concilio, mit einer Straße, mit diesem Rückpass. Und wir haben dann eins nicht verloren, haben aber dann Chance gehabt, um zum Gewinnen, haben aber das auch verloren.
Auf der anderen Seite bei diesem 5:1, Rüdkrol, der Kapitän der Holländer.
Ich habe uns nicht als großer Favorit gesehen. Sicher nicht nach den ersten zwei Spielen in Mendoza. Mhm. Weil wir haben da 10 Tage oder 14 Tage bevor angekommen und dann haben wir das nicht gute Trainerslagen. Der was für die Hollandse Spiele etwas schwer und natürlich na, dass wir in Cordoba gespielt haben, das Field, was in Mendoza wird, das Brasilien Erbe, das war nicht in unser Vorteil. Und dann, wenn wir weggegangen sind, der, haben wir unser Rhythmus wieder gefunden. Mhm. Und natürlich, das erste Resultat tegen Austria was natürlich, das hat uns natürlich das Konfidenz wieder zurückgebracht.
Für Happel geht es weiter gegen Deutschland. Das Finalmatch von München 1974 in einer Neuauflage, mehrere tausend Flugkilometer vom Olympiastadion in der bayerischen Hauptstadt entfernt. Deutschland geht durch Rüdiger Abramczyk und Dieter Müller zweimal in Führung. Für die Holländer gleichen Aure Haan zum 1:1 und in der 83. Spielminute Willy van de Kerkhof zum 2:2 aus.
Also war hier 90 Minuten auf der Bank, hab das natürlich heute Abend miterlebt. Und was mir halt imponiert hat bei den Holländern, die haben einen sehr erfrischenden Fußball gespielt, haben natürlich auch überragende Leute drin gehabt mit den Brüdern da, mit den René Willy van der Kerkhoff und Ari Hahn und Van Hannigem. Also da waren schon Ruth Krol, da waren super Spieler dabei. Und also der Ernst Happel hatte auch ein super Material zur Verfügung. Weil wir reden ja vom Vize-Weltmeister von 74, da waren ja auch noch viele dabei. Also das war kein Zufall, dass die so einen tollen Fußball gespielt haben. Und deswegen war es natürlich auch eine harte Nuss oder bitter, dass man am Schluss den Ausgleich bekommt. Aber die Holländer haben halt nicht locker gelassen und haben, wie gesagt, einen sehr gepflegten Fußball gespielt, auch flexibel, risikoreich. Das ist auch das, was der Happel immer bevorzugt hat. Auch beim Training immer viel mit dem Ball, spielerische Sachen und nicht so nur rennen und drauf, sondern einfach die Kugel laufen lassen. Und das war schon, denke ich, ein Stück weit Handschrift auch vom Ernst Happel in der Mannschaft damals.
Nachdem Deutschland zu Beginn der Zwischenrunde gegen Italien nur 0:0 gespielt hat, ist klar, bei einem Sieg der Niederlande gegen das Team von Enzo Beazzot ziehen die Holländer in das WM-Finale ein. Egal, was Deutschland gegen Österreich abliefert. War da was?
Schöne Möglichkeit, Kranke! Schuss und Kranke! Tor! Es kann nicht mehr! Der Hansi-Burli! Also sein Papa, der Straßenfahrer, wird sich freuen. Also schöner kann man es gar nicht machen. Da fehlen mir die Worte, da müsste ich ein Dichter sein.
Aber es ist gekommen, ein Spiel Österreich-Deutschland. Das war etwas, aus irgendeinem Grund waren wir dann eigentlich zerstört. Aber da uns unsere Journalisten erzählt haben, wie die Deutschen über uns sprechen, in der Bild-Zeitung, also über Österreich, wären wir drüber. Und ich glaube, es war so, dass wenn Deutschland gegen uns hoch gewonnen hätte, wären sie noch gekommen. Eventuell in das kleine Finale.
Ja, mit einem Glück hätten sie sogar ins Finale kommen können, aber vor allem ins Finale.
Also das heißt, das hat uns nur einmal...
Das ist als Parallelspiel angekommen, Italien-Holland.
Das hat uns nur einmal einen Auftrieb gegeben, wo wir eigentlich dann schon ein bisschen gedruckt waren, wie man so sagt. Hat uns das den Auftrieb gegeben, naja gut, jetzt haben wir lieber einmal auf, wenn es gegen Deutschland geht. Ist sowieso immer dieses persönliche Duell, der Kleine gegen den Großen. Und das ist dann so ausgegangen, wie man weiß.
Genau. Und dann seid ihr erst nachher drauf gekommen, dass das eigentlich noch viel mehr Bedeutung hat, als ihr dort selbst mitbekommen habt. Ne? Weil die Bedeutung dieses Sieges ist ja eigentlich erst in Österreich und danach entstanden, oder? Weil ihr auf dem Spielfeld habt es ja gar nicht gewusst, oder?
Die Bedeutung des Sieges ist uns erst dann klar geworden, eigentlich, wie wir heimgekommen sind. Wir haben schon gewusst, wenn man mit Deutschland schlägt bei einer Weltmeisterschaft, ist das etwas ganz Tolles und ist noch nie passiert, 50 Jahre nicht passiert. Und in dem Fall war es ganz einfach so, dass das nach 50 Jahren wieder ein Sieg war und dass das ein Stück Fußballgeschichte war, hat sich dann natürlich herausentwickelt.
Wer es vergessen hat, das war Edi Finger Senior im Originalkommentar für den ORF.
Aber gut, Italien geht gegen Holland durch ein frühes Eigentor von Erne Brandt in Führung. Brandt selbst besorgt in der 50. Minute den Ausgleich. Ari Hahn schießt die Niederlande dann eine Viertelstunde vor Schluss ins zweite WM-Finale in Folge.
Trainer Happel hat nichts anderes erwartet. Zitat: Ich hatte zwar auch ein paar bange Minuten, aber ich habe nie an unserer Stärke gezweifelt. Nach unserem Ausgleich machte sich bei Italien der Substanzverlust deutlich bemerkbar. Die hatten doch einfach nichts mehr zuzusetzen.
Lässt sich nach so einer Zitterpartie natürlich leicht sagen.
Weil die Österreicher Deutschland schlagen, darf Italien wenigstens um Platz 3 spielen. Ernst Happel hat wieder ein Bonbon übrig.
Zitat: Jetzt muss Italien den Österreichern zum Dank Südtirol freiwillig zurückgeben. Zitat Ende.
Wir warten heute noch drauf.
Und die Buben von César Luis Menotti?
Beginnen gegen Polen rechtschaffen souverän mit 2:0. Mario Kempes schreibt erstmals und gleich ein zweites Mal an. Gleichzeitig schlägt Brasilien Peru mit 3:0. Was nach dem 0:0 im südamerikanischen Klassiko so viel heißt wie: Argentinien muss sein Match gegen Peru mit mindestens einem Tor mehr Unterschied gewinnen als Brasilien gegen Polen. Die Selecao legt mit einem 3:1 vor. Und die Peruaner, da haben wir sie wieder, liefern eine bemerkenswerte Leistung ab. 0:6 gegen die Gastgeber. Das ist alles in allem sehr nobel gegenüber den Argentiniern. Und führt bei den Brasilianern zum Verdacht, dass in dieser Partie nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Nur fürs Protokoll. Als gelb-grün gefärbte Feingeister, die von der Generation Sico, Sokrates und Falcao geprägt wurden, schließen wir uns diesem Verdacht voll inhaltlich an.
Es ist, wie es ist. Argentinien spielt gegen die Niederlande im Endspiel. César Luis Menotti trifft auf Ernst Happel zum ersten und einzigen Mal. Zeit, dass wir über diese beiden etwas mehr erfahren.
Ernst Happel, geboren am 29. November 1925 in Wien unter dem Mädchennamen seiner Mutter Nechiba. Den Namen Happel bekommt er von seinem Stiefvater Franz. Aufgewachsen ist Ernst Happel aber in erster Linie bei seiner Großmutter. Die aktiven Karrierestationen beschränken sich auf zwei: Rapid Wien zwischen 1942 und 1954 und dann noch einmal 1956 bis 1959. Dazwischen ist es für Happel nach Paris zum Racing Club gegangen. Für Rapid schießt er 3 Tore gegen Real Madrid, 2 Elfer und ein Freistoß. Aber wurscht.
Für die österreichische Nationalmannschaft absolviert Happel 51 Länderspiele. Er ist Teil des Teams, das bei der Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz 3 bemerkenswerte Ergebnisse abliefert. Zunächst einmal das 7:5 gegen die Schweiz, dann im Halbfinale das 1:6 gegen den späteren Weltmeister Deutschland und schließlich das 3:1 gegen Uruguay, das Österreich den 3. Platz beschert. Besser ist es seitdem nicht mehr geworden. Also für Österreich.
Ab 1962 wirkt Ernst Happel als Coach. Er fängt in den Niederlanden bei ADO Den Haag an, geht dann zu Feyenoord Rotterdam. Glorreiche Zeiten. Um 1970 herum konnten noch Mannschaften den Europapokal der Landesmeister gewinnen, die nicht aus England, Deutschland, Italien oder Spanien kamen. Okay, ab und zu war das später auch noch möglich. Siehe Ajax, siehe den FC Porto. Happel jedenfalls schafft den Coup 1970 mit Feyenoord mit einem 2:1 nach Verlängerung gegen Celtic Glasgow in Mailand und gewinnt dann auch noch den Weltpokal.
Weiter geht es beim FC Sevilla in der zweiten spanischen Liga. Danach wartet der FC Brügge, mit dem Happel dreimal die nationale Meisterschaft gewinnt und zwei weitere Europapokal-Endspiele erreicht. Nach allgemeinem Dafürhalten übrigens ohne Trainerschein, was dann auch schon Wurst war. Ab Sommer 1977 übernimmt Ernst Happel die niederländische Nationalmannschaft in einer Doppelfunktion mit seinem Job in Brügge. Der Vize-Weltmeister von Deutschland 1974 qualifiziert sich für Argentinien. Happel fährt zum dritten Mal zu einer WM-Endrunde.
César Luis Menotti, geboren am 5. November 1938 in Rosario in Argentinien. Als Spieler keineswegs herausragend, aber in der obersten Spielklasse in seinem Heimatland etabliert. Mit dem Boca Juniors gewinnt Menotti 1965 die nationale Meisterschaft, er wird aber auch in den USA und schließlich noch beim FC Santos in Brasilien aktiv. Wenn unsere Timeline stimmt, dann dort gleichzeitig mit einem Herrn namens Edson Arantes di Nascimento, der der Einfachheit halber Pelé genannt wurde und in jenem Jahr 1968 mit Brasilien schon zweimal die Weltmeisterschaft gewonnen hatte.
1970 sollte Pelé in Mexiko zum dritten Mal zuschlagen. Er beginnt in seiner Geburtsstadt Rosario, geht dann zu CA Huracán und wird 1973 als Coach argentinischer Meister. Gut genug für den nationalen Verband, César Luis Menotti 1974 die Nationalmannschaft anzuvertrauen. Für die Argentinier war die Weltmeisterschaft in Deutschland nicht gut verlaufen. In der Zwischenrunde wurden sie auch vom späteren Vize-Weltmeister Holland mit 4-0 paniert.
Egal. Nicht egal. César Luis Menotti hat 4 Jahre lang Zeit, um eine Mannschaft zu finden, die als Gastgeber Weltmeister werden kann. So wie die Deutschen 1974 oder die Engländer 1966. Menotti sucht Spieler und findet Ardiles, Kempes, Luque. Und übt sich auch im Verzicht. Dem erst 17-jährigen Diego Maradona verwehrt er einen Einsatz bei der Heim-WM. Maradona wird daran ewig zu knabbern haben. César Luis Menotti nicht.
Bereit für das große Finale?
Noch nicht ganz. Einen Mann müssen wir noch erwähnen, der den Lauf der Dinge noch verändern hätte können.
Oh ja, guter Einwand. Der Elfmeter in München 1974, der Elfmeter in Rom 1990, der nicht gegebene Elfmeter in Rio de Janeiro 2014.
Ja, Moment. Das läuft jetzt hier viel zu sehr in Richtung Deutschland-Bashing.
Das Wembley-Tor 1966. Mit anderen Worten, die Schiedsrichter spielen oft eine zu große Rolle. Gerade in WM-Endspielen.
Und 1978 in Argentinien hätte es jemanden gebraucht, der sich zurücknehmen kann.
Avraham Klein ist ein bemerkenswerter Schiedsrichter gewesen. Zunächst mal, weil er natürlich bei 3 Weltmeisterschaften gepfiffen hat. Das schaffen die allerwenigsten. Er heißt nicht nur Klein, er ist auch relativ klein. Ungewöhnlich klein für einen Unparteiischen, muss man sagen. Und trotzdem mit großem Herz und großer Durchsetzungskraft. Er hat es wirklich immer geschafft, die Spiele vollkommen neutral zu leiten, zurückhaltend auch, letztlich in der Gestik, trotzdem energisch, mit großer Akzeptanz seitens der Spieler, die ihn sehr wertgeschätzt haben als Unparteiischen. Das muss man ganz klar sagen, ist ein populärer Schiedsrichter, ein beliebter Schiedsrichter gewesen, schon zu seiner Zeit, weil er wirklich gnadenlos gerecht gewesen ist. Egal, wer gegen wen gespielt hat, egal unter welchen Verhältnissen gespielt worden ist. Und er ist der erste Schiedsrichter gewesen, der ein Spiel einer israelischen gegen eine deutsche Mannschaft geleitet hat. 1969 war das ein Freundschaftsspiel des FC Bayern Hof in Israel. Er ist dafür kritisiert worden. Es ist gesagt worden, du bist selbst Shoah-Überlebender, deine Eltern bzw. deine Angehörigen hast du verloren im Holocaust. Wie kannst du so ein Spiel pfeifen? Aber er hat gesagt, das ist eine Herausforderung für mich. Mein Job ist es, unparteiisch zu sein und deswegen bringe ich das auf den Platz und hat gesagt hinterher, oder später dann gesagt, das ist eins der wichtigsten Spiele in meinem Leben gewesen. Sicherlich neben Deutschland gegen Österreich bei der Weltmeisterschaft 1978, also das, was in Deutschland als Schmach von Córdoba bekannt geworden ist und in Österreich als Wunder von Córdoba. Dieses Spiel wurde von Avraham Klein geleitet. 2 Täterländer, die da gegeneinander gespielt haben mit einem israelischen Schiedsrichter. Das ist schon eine bemerkenswerte Konstellation und auch das Spiel hat er bis auf den heutigen Tag natürlich nie vergessen.
Das ist Alex Feuerherd, selbst Schiedsrichter, Schiedsrichterbeobachter und einer von 2 Erben Colinas, die seit ein paar Jahren Licht in das Dunkel des Treibens der Unparteiischen bringen.
Ich habe Avraham Klein getroffen im November 2019 in Haifa in seiner Wohnung. Wir haben 2 Stunden miteinander geplaudert, ganz genau. Es ging natürlich auch darum, warum hat er dieses WM-Endspiel 1978 nicht bekommen. Er hat sich relativ zurückhaltend geäußert. Ich glaube, er wollte auch im Nachhinein nicht die FIFA kritisieren. Mein Eindruck war aber schon, dass immer noch ein bisschen an ihm nagt und dass er natürlich schon gerne dieses Finale bekommen hätte. Er hat mehrmals das Spiel um Platz 3 geleitet bei Weltmeisterschaften, aber eben nie das Endspiel. Er ist in die engere Auswahl gekommen. Das ist ein offenes Geheimnis. Es ist gesagt worden, Avram Klein ist einer der ganz heißen Kandidaten für das Finale, weil er einfach ein ausgezeichneter Schiedsrichter gewesen ist zur damaligen Zeit. Und er hat das Vorrundenspiel zwischen Argentinien und Italien auch sehr gut geleitet. Das Problem in Anführungszeichen war dabei ein bisschen, Argentinien hat dieses Spiel gegen Italien mit 0-1 verloren. Und obwohl Avram Klein sehr, sehr gut gepfiffen hat, haben die Argentinier ihn für die Niederlage verantwortlich gemacht, denn sie haben gesagt, er hätte ihnen kurz vor der Halbzeitpause einen Strafstoß zusprechen müssen. Avram Klein verteidigt diese Entscheidung, den Elfmeter nicht gegeben zu haben, bis heute. Er hat gesagt, ich habe mir die vorherigen Spiele Argentiniens genau angesehen. Ich habe dabei festgestellt, dass die argentinischen Stürmer im gegnerischen Strafraum schon ganz gerne mal schnell und auch schon mal grundlos fallen. Und er hat gesagt, als Schiedsrichter musst du nicht nur fair sein, sondern du musst als Schiedsrichter auch manchmal mutig sein. Und deswegen hat er diesen Strafstoß nicht gegeben. Ich habe die Szene tatsächlich noch vor Augen, würde sagen, es ist eine korrekte Entscheidung gewesen. Die argentinischen Fans haben Klein dann ausgepfiffen. Aber gerade in vielen internationalen Medien ist er für seinen Mut gefeiert worden. Und viele haben tatsächlich geschrieben, das ist der beste Schiedsrichter des Turniers. Und dann kam das Spiel Deutschland gegen Österreich. Das ist für ihn natürlich auch eine ganz besondere Partie gewesen. Als Überlebender des Holocaust, als jemand, der viele Angehörige im Holocaust verloren hat, diese beiden Länder gegeneinander zu pfeifen. Auch da wirklich hat er einen riesen Job gemacht. Und dann war die Diskussion, kann und soll Avram Klein das Finale pfeifen? Und dazu ist es dann nicht gekommen, denn Argentinien hat schon ziemlich massiven Druck auf die FIFA ausgeübt, um diese Ansetzung zu verhindern, weil sie sich eben, wie gesagt, benachteiligt gefühlt haben von Avram Klein in diesem Spiel gegen Italien in der Vorrunde. Dazu muss man aber auch noch sagen, und das ist ja ganz wesentlich, 1978 hat in Argentinien eben eine faschistische Militärjunta geherrscht. Diese faschistische Militärjunta war Juden und Jüdinnen gegenüber, um das mal ganz zurückhaltend zu formulieren, alles andere als freundlich gesinnt. Also in Argentinien gab es schon einen wirklich, gerade von Seiten der faschistischen Militärjunta, einen ausufernden Antisemitismus. Man hat Avram Klein auch deshalb Voreingenommenheit unterstellt, weil der Endspielgegner Niederlande hieß und weil Klein als sogenannter Kriegsweise ein Jahr in niederländischen Apeldoorn verbracht hat. Und mit Ruud Krol hat damals eben ein Spieler die Kapitänsbinde der niederländischen Nationalmannschaft getragen, dessen Vater in den Jahren der deutschen Besatzung Juden das Leben gerettet hat. So, und diese Gemengelage hat dazu geführt, dass die FIFA dann schlussendlich doch nicht Avram Klein das Finale gegeben hat, sondern dem italienischen Schiedsrichter Sergio Gonella. Avram Klein hat ein weiteres Mal das Spiel um Platz 3 gepfiffen, Brasilien gegen Italien 2-1. Und das bedeutet, es hat politische Gründe gehabt, es hat politische Gründe gegeben, die sich negativ auf den Einsatz von Avram Klein bei einer Weltmeisterschaft ausgewirkt haben. 4 Jahre vorher, 1974 in Westdeutschland, ist er gar nicht nominiert worden, weil es damals hieß, die deutschen Behörden oder die deutschen Sicherheitsorgane könnten nicht für die Sicherheit von Avram Klein garantieren. Das war 1972 bei den Olympischen Spielen auch schon so, dass so argumentiert wurde, sodass er 1970 gepfiffen hat bei der WM, dann 1978 mit der Lücke eben 74 und dann auch nochmal 1982. Nur zu einem Finale kam es nicht und die Gründe waren letztlich eben ganz, ganz sicher auch politische, dass die Militärjunta Druck auf die FIFA ausgeübt hat, dass es nicht zu dieser Einteilung von ihm im Finale kommt.
Erstens, don't mix sports with politics. Aber das funktioniert ja nicht, wie wir wissen. Das hat nicht funktioniert bei den Olympischen Spielen, tut's immer noch nicht. Es gibt ja dieses schöne Zitat, dass der größte Fehler von Pierre de Coubertin, dem Erfinder der modernen Olympischen Spiele, war, dass er 1896 in Athen gleich den ersten Sieger mit der Hymne und mit der Flagge seines Herkunftslandes geehrt hat oder ehren hat lassen. Und seitdem ist es nicht besser geworden, dieser überbordende Nationalismus, der genau zu nichts führt. Jetzt maulen wir natürlich dieser Tage gerne über den VAR, aber ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster Wenn Avraham Klein damals als VAR im Einsatz gewesen wäre, der hätte dem Gonella so oft ins Ohr geflüstert, junger Freund, das war kein Abseits. Also sagen wir mal so, wenn jetzt hier die Regeln von 2023 zum Beispiel gegolten hätten, wo immer weiter gespielt wird und das danach auf Abseits überprüft würde, die Holländer wären Weltmeister geworden. Ein Leben im Konjunktiv. Niemand kann das besser als wir bei Sportradio 360. Wir freuen uns aber schon auf die nächste Ausgabe von Showdown. Happel versus Venotti und das Endspiel der 11. Fußballweltmeisterschaft 1978 in Argentinien.